HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Tag und alle guten Wünsche an dieser Stelle noch für das neue Jahr. Das alte Jahr haben wir verabschiedet. Das neue Jahr liegt frisch und neu vor uns, begleitet von ganz vielen Hoffnungen und guten Wünschen aus der vergangenen Silvesternacht. Vielleicht aber auch mit sorgenvollen Gedanken, mit Unsicherheit. Was wird das neue Jahr wohl bringen? Solch ein Jahreswechsel, der bringt es ja oft mit sich, dass wir unser Leben nochmal in den Blick nehmen. In den Medien laufen Jahresrückblicke. Viele denken zurück an das vergangene Jahr. Manch einer forstet die Fotos durch, um einen Kalender oder ein Jahrbuch zu erstellen. Und dabei kommen Erinnerungen hoch. Was war eigentlich wichtig in diesem Jahr? Was hat mich geprägt? Was bleibt in Erinnerung? Und welche Erfahrung möchte ich nicht missen? Und das sind dann die Eindrücke, mit denen gehen wir in das neue Jahr und nehmen uns vielleicht vor, eine gute Erfahrung aus 2019 auch im neuen Jahr wieder zu machen. Oder wir nehmen uns etwas fest vor, was uns im vergangenen Jahr gefehlt hat. Denn tatsächlich so ein Rückblick auf das Leben, der kann Klarheit und Orientierung geben für den weiteren Weg. In der Sendung Lebenswert in HR2 Kultur gönnen wir uns heute einmal einen solchen Blick aufs Leben. Was ist mir im Leben wichtig? Um diese Frage soll es heute gehen. Was ist Ihnen wichtig geworden im Laufe Ihres Lebens? Was hat Sie geprägt? Wofür stehen Sie? Was möchten Sie nicht missen? Das können ja Werte sein, es kann eine bestimmte Lebenshaltung sein, das können Beziehungen sein. Es betrifft aber auch unsere Berufe, den Umgang mit Kollegen, mit Freunden, mit Geschäftspartnern. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Wofür brennt Ihre Leidenschaft? Wo spüren Sie vielleicht auch eine Sehnsucht, eine Hoffnung? Darum soll das Gespräch kreisen. Heute am Feiertag, am Beginn eines neuen Jahres, der ja zugleich auch der Beginn eines neuen Jahrzehnts ist. Und Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, sind herzlich eingeladen, mitzureden in dieser Sendung. Sie können uns anrufen. Unsere Telefonnummer ist in Frankfurt die Nummer 069 155 6126. Erzählen Sie uns davon, was Ihnen im Leben wichtig ist und wie es wichtig geworden ist. Was macht Sie als Person aus? Wofür schlägt Ihr Herz? Und Sie können über diese Fragen ins Gespräch kommen mit Dr. Petra Altmann. Sie ist Journalistin, Buchautorin und Beraterin. Sie begleitet Menschen auf ihrem Lebensweg im Sinne der Logotherapie. Das ist eine Gesprächstherapie, die auf den Wiener Psychotherapeuten Viktor Frankl zurückgeht. Eine Therapieform, die besonders die sinnhaften Lebenserfahrungen der Menschen in den Blick nimmt. Und Petra Altmann hat kürzlich ein Buch geschrieben, das nennt sich Stadtplan für ein gutes Leben. Und daran geht es genau um diese Fragen, die heute in unserer Sendung zur Sprache kommen sollen. Was ist eigentlich wichtig? Was prägt mich im Leben? Welche Bedeutung haben Beziehungen? Wo erlebe ich mein Leben als gut und sinnvoll? Petra Altmann ist heute zu Gast hier in der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag in HR2 Kultur. Und Sie können heute ins Gespräch kommen mit Dr. Petra Altmann. Ich freue mich, dass Sie heute uns durch diese Sendung begleiten, ja, und auch mit den Hörerinnen und Hörern über Ihre Lebenserfahrung, Fragen und Anmerkungen ins Gespräch kommen wollen.
Guten Abend, Herr Bauer-Ochse. Vielen Dank für die Einladung und ein gutes neues Jahr.
Danke. Schön, dass Sie da sind. Ihnen auch. Frau Altmann, ich hatte es gesagt, Stadtplan für ein gutes Leben, so heißt das Buch, das Sie im vergangenen Jahr veröffentlicht haben. Dieser Gedanke eines Stadtplans für mein Leben, der ist ja schon etwas ungewöhnlich. Was ist das für ein Stadtplan?
Ja, er ist in der Tat etwas ungewöhnlich, aber wir arbeiten in der Logotherapie mit spielerischen Mitteln, auch mit zeichnerischen Mitteln. Und Sie hatten ja vorhin auch gesagt, dass ich Logotherapeutin bin. Und wir arbeiten hin und wieder auch mit einem Stadtplan, weil eine übliche Stadt viele Architekturen besitzt, die übertragbar sind auf unser Leben. Mhm. Beispielsweise eine Kirche, die steht für die Spiritualität, ein Sportplatz, der steht für Bewegung, für das Miteinander, das spielerische Miteinander. Die Parkbank kann stehen für die Entspannung, die Schule für die Bildung und so weiter. Und wenn man mit einem solchen Stadtplan mal arbeitet und Gebäude in diesen Plan der Stadt hineinsetzt, dann stellt man fest, ja tatsächlich, da gibt es sehr viel, das ist übertragbar auf mein Leben.
Das heißt, man nimmt tatsächlich ein Papier und einen Stift zur Hand und fängt an, ein bisschen über sein Leben nachzudenken und so einzelne Stadtteile und besondere Häuser sich mal vorzunehmen.
Ja, in meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben ist hinten ein Stadtplan, ein Blankostadtplan drin. Da sind nur ein paar Straßenzüge eingezeichnet und den kann man sich beispielsweise kopieren und zeichnet in diesen Plan die einzelnen Architekturen ein, die in dem jeweiligen Leben eine Rolle spielen. Und das ist hochinteressant, wenn man das macht und dann plötzlich vor Augen hat, wie sieht's bei mir eigentlich aus. Es geht auch nicht nur darum, dass man möglichst alle Architekturen dort einträgt, die im Leben eine Rolle spielen, sondern auch, wo man sie platziert. Also wo beispielsweise ist die Kirche in meinem Stadtplan oder wo ist die Schule, wo ist mein Arbeitsplatz? Ist es etwas, was sehr im Zentrum ist oder ist es eher peripher? Und durch diese spielerische Methode erschließt sich sehr viel.
Ja. Ich wollte gerade sagen, was wollen Sie auslösen bei Ihren Leserinnen und jetzt den Hörern hier in Halle 2?
Ja, eine gewisse, dass man mit einer gewissen Leichtigkeit an diese Sache zunächst mal rangeht und sich nicht hinsetzt und Listen macht, beispielsweise grüblerisch. Das mögen die Menschen nicht so, das kennt man von sich selbst auch, sondern dass man eben versucht, wie bei einem Spiel mal zu gucken, was gibt's da, welche Architekturen gibt es, wo sind sie, wie bedeutsam sind sie, wie groß sind sie oder kann ich die vielleicht auch verschieben? Was passiert, wenn ich jetzt eine Architektur an einem anderen Platz setze? Wie kommt mir das vor? Was verspüre ich? Also es ist wirklich hochinteressant, mit dieser Methode zu arbeiten und es animiert die Menschen sehr, auch weiterzumachen.
Ich wollte gerade sagen, was habe ich davon, wenn ich so mit solch einem Bild, solch einem Modell arbeite, Frank?
Dass ich auf diese spielerische Art und Weise vielleicht Dinge entdecke, die ich durch pures Nachdenken oder Niederschreiben vielleicht nicht entdecken würde. Ja? Das stelle ich immer wieder fest. Ich veranstalte auch zahlreiche Seminare zu diesem Thema und da gibt es beispielsweise Menschen, die schneiden sich so kleine Architekturen aus Papier und platzieren die auf ihrem Stadtplan und verschieben sie dann auch.
Ich wollte gerade sagen, dann kann man auch hin und her schieben.
Genau, das war so, wie früher gab es in den Möbelgeschäften solche kleinen Papierblätter, die man hernahm, um die Möblierung eines Hauses anzudeuten. So ähnlich ist das dann auch. Und das ist erstaunlich, was das mit den Menschen macht. Also sie beginnen plötzlich zu spielen, zu verschieben, zu überlegen, wo ist denn jetzt, wo gehen die Straßen hin, wo ist mein Mittelpunkt, welcher Mensch spielt da eine Rolle? Und durch dieses Spielerische kommt da eine Leichtigkeit zunächst mal rein. Ja? Mhm. Und dann kommt das Nachdenken natürlich schon auch, aber der Anfang ist einfach leichter.
Ich hatte es ja gesagt, so ein Jahreswechsel, der ist ja für viele immer so ein Anlass für so einen Rückblick oder auch Vorausschau. Das liegt so ein bisschen in der Luft an solchen Tagen. Ist das eigentlich gut so?
Ja, ich glaube schon. Also man sollte regelmäßig mal Rückschau halten und überlegen, wie war etwas und was nehme ich mir vor für die Zukunft. Und dafür ist das Jahresende natürlich ideal geeignet. Also man kann das natürlich auch sonst irgendwann im Jahr machen. Der Termin ist im Grunde nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass man es überhaupt regelmäßig macht. Aber viele Menschen machen das zum Jahresende.
Ja. Und das ist nicht nur Nabelschau? Um sich selbst kreisen?
Naja, es soll ja nicht Lobhudelei sein, sondern es soll ja auch ein kritischer Blick sein. Und insofern würde ich sagen, wenn Sie es jetzt Nabelschau benennen wollen, dann ist es eben auch eine positive Nabelschau. Also es geht darum, dass man mal einen Blick auf das eigene Handeln wirft und auf die Situation im eigenen Leben.
Sie nennen Ihr Buch Stadtplan für ein gutes Leben, also dieses Stichwort gutes Leben. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass man ein Leben leben sollte, das einem selbst als sinnvoll vorkommt. Die Logotherapie ist ja eine sinnzentrierte Form der Therapie. Also Logos ist ja auch im Griechischen der Begriff für Sinn. So hat es der Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl, auch gemeint, dass man also auf die Suche geht nach dem Sinn im eigenen Leben. Viele Menschen erkennen manche Dinge, die sie tun müssen, als sinnlos an. Und die Folge ist, dass sie frustriert sind. Man kennt viele Menschen, die stöhnen über ihre Arbeit oder vielleicht Beziehung oder sonstige Dinge. Und das ist wichtig, dass man sich mal überlegt, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn? Ist das Leben für mich so passend, sinnvoll? Also gut gleich sinnvoll für mich persönlich.
Das heißt, das ist was anderes als jetzt Erfolg oder Glück oder Zufriedenheit.
Das Ganze bedingt einander. Wenn ich etwas tue, was mir sinnvoll erscheint, dann werde ich auch zufrieden sein. Und Zufriedenheit macht glücklich. Also das hat alles miteinander zu tun. Man kann das nicht voneinander abkoppeln.
HR2 Kultur lebenswert heißt diese Sendung Gespräche am Feiertag mit Petra Altmann als Gast im Studio. Und Sie, die Hörerinnen und Hörer, können und sollen sich einschalten in dieses Gespräch. Welche Gedanken kommen Ihnen beim Blick auf Ihr eigenes Leben? Was ist Ihnen wichtig geworden? Was hat Sie geprägt? Gibt es so etwas, wo Sie sagen würden, dafür stehe ich? Und können Sie etwas anfangen mit dem Gedanken, Ihr eigenes Leben mal so in einen Stadtplan einzutragen? Frau Altmann, wir wollen diese Idee mit dem Stadtplan ruhig mal ein bisschen konkreter machen. Yeah. Wenn wir über einen Stadtplan reden, dann sehen wir in der Regel Straßen und viele Straßen haben Straßenschilder. Yeah. Sie sagen, das sind meine Wegweiser. Was können wir uns darunter vorstellen?
Yeah. Nun, jeder Mensch hat ja in seinem Leben auch Regeln, also die einerseits von außen kommen, die vorgegeben sind, an denen ich auch nicht rütteln kann, weil wir brauchen Regeln, damit unsere Gesellschaft funktioniert, damit das Miteinander funktioniert. Aber jeder Mensch hat für sich ja auch noch so einen Werte- oder Regelkodex, der besonders wichtig ist. Ja, also es gibt so Leitsprüche manchmal, beispielsweise ehrlich wird am längsten oder ja, sowas in dieser Art, ja. Oder ich möchte in Frieden mit anderen Menschen leben. Und in diesen Leitsprüchen steckt ja auch ein Lebensmotto. Mhm. Und das ist eben auch wichtig, dass man so etwas hat und nicht so durchs Leben trudelt. Es gibt ja im Straßenverkehr gibt es so Vorschriftsschilder. Wenn ich in einer Vorfahrtsstraße bin, dann darf ich geradeaus fahren. Aber wenn das so nicht der Fall ist, dann muss ich eben warten, bis der andere an mir vorbeigefahren ist. Das kann ich nicht ändern, sondern das muss ich akzeptieren. So funktioniert eben der Verkehr. Aber es gibt eben auch Schilder, das sind, die geben einem Möglichkeiten der Variation. Also zum Beispiel Wegweiser, die ermöglichen oder ein Rondell, das ermöglicht, dass ich 3 oder 4 Ausfahrten nehmen kann. Und dann muss ich mir überlegen, wo will ich überhaupt hin und wie komme ich da am besten und am schnellsten dorthin. Ja, da kann ich Entscheidungen treffen. Bei dem Vorfahrtsschild kann ich das nicht. Also wenn ich das übersehe, dann könnte mir ein Unfall passieren. Und so ist es auch im Leben.
Ja. Sie haben Leitsprüche genannt oder sogar ein Lebensmotto. Wie ging es so, als ich das Buch gelesen habe, dass ich gedacht habe, ich könnte den gar nicht so schnell sagen. Man hat den ja oft gar nicht so tatsächlich bewusst, dass man sagt, das und das ist mein Lebensmotto.
Ja, das ist so. In manchen Familien gibt es solche Leitsprüche. Der Vater hat immer gesagt, das und das zum Beispiel. Ja. Vielfach ist es im Unterbewussten, dass man sein Handeln ausrichtet nach einem solchen unbewussten Leitspruch. Und es ist auch interessant, das mal zu entdecken, mal zu überlegen, was ist für mich einfach unabdingbar im Leben, auch im Zusammenleben mit anderen, auf was würde ich nie im Leben verzichten wollen. Und das Nachdenken darüber, das ist nicht unbedingt so einfach, aber sehr sinnvoll. Und ich versuche den Nutzern meines Buches, es ist ja ein Mitmachbuch, zu helfen, indem ich am Ende eines jeden Kapitels auch Fragen stelle, die man beantworten kann. Man kann also auch in das Buch reinschreiben oder man nimmt sich Papier zur Hand und notiert es für sich. Und da versuche ich so ein bisschen auch eine Linie vorzugeben.
Bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer bei HR2, die so ein Lebensmotto oder einen Leitspruch haben, das eigentlich so ein Leben geprägt hat und begleitet hat. Frau Altmann, ja, ein weiteres Stichwort würde ich gerne noch aufgreifen. Da sagen Sie unser Zuhause. Das kann man ja schnell nachempfinden. Das, so wie ich mein Zuhause einrichte, sagt ja oft sehr viel über mich selbst aus.
Ja, natürlich. Also wenn man Menschen kennt und betritt dann das Zuhause, dann wird man sie wahrscheinlich sehr, sehr wiederfinden, auch in dem, wie das Zuhause gestaltet ist. Das Zuhause muss aber auch nicht unbedingt eine Wohnung sein oder ein Haus. Es kann auch ein Ort sein, den ich nicht permanent bewohne oder jeden Abend aufsuche, an dem ich mich aber aufgehoben fühle, an dem ich authentisch sein kann, so sein kann, wie ich bin. Das kann für manche ein Urlaubsort sein, vielleicht ein Strand oder eine Parkbank, die Natur. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Eben das Zuhause muss nicht unbedingt das der Wohnort oder die Stelle sein, an der ich eben wohne und mein Bett habe sozusagen.
Aber ich fühle mich aufgehoben, ich kann so sein, wie ich bin. Das ist auch ja wieder oft so ein unterbewusstes Gefühl, das wir nur haben. An diesem Ort geht es mir gut.
Ja, so ist es. Ja. Also es hat natürlich viel mit Gefühlen auch zu tun, mit Nachspüren, mit Nachdenken. Und manches braucht eben auch eine längere Zeit des Nachdenkens, bis man feststellt, ja, vielleicht bin ich an dem Ort, an dem ich wohne, gar nicht wirklich zu Hause. Da stimmt vielleicht irgendwas für mich nicht. Eventuell müsste ich die Einrichtung ändern oder ich bin in einem Stadtteil, der nicht zu mir passt. Wie auch immer, ja. Also all diese Dinge, die zum Nachdenken anregen, die bergen ja auch die Chance, dass ich was entdecke, was ich vielleicht unterschwellig wahrgenommen habe, aber noch nie definiert habe.
Also es lohnt sich mal ein bisschen hinzuhorchen, was uns wichtig ist, worauf wir nicht gerne verzichten wollen. Lebenseinstellung, mein Zuhause, meine Beziehung, darüber werden wir noch sprechen. Einige Aspekte dessen, was das Leben ausmacht, was man in den Blick nehmen kann bei der Frage, was ist mir im Leben wichtig, was möchte ich nicht missen. Wichtig ist ja auch die Frage, woraus schöpfe ich Kraft, das ist ja auch ein Aspekt, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Petra Altmann ist heute zu Gast in der Sendung Lebenswert, Gespräch am Feiertag. Und mit ihr können Sie ins Gespräch kommen mit Ihren eigenen Lebenserfahrungen, mit Ihren eigenen Fragen und Anmerkungen. Ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der so ein Lebensmotto für sich selber schon erkannt, entdeckt und gelebt hat. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Heute am Beginn eines neuen Jahres wollen wir mal in den Blick nehmen, was uns im Leben eigentlich wichtig ist. Diese Frage liegt ja so rund um den Jahreswechsel immer so ein bisschen in der Luft. Viele blicken zurück auf die Erfahrung des vergangenen Jahres und machen sich Gedanken, was das neue Jahr wohl bringen wird und was wir vielleicht im neuen Jahr in Angriff nehmen wollen, welche Erfahrungen wir machen möchten, wo wir vielleicht auch etwas verändern möchten im Vergleich zu den vergangenen Monaten. Und in solchen Gedanken spiegelt sich dann ja auch immer was von dem, was uns wichtig ist, wo unsere Leidenschaft brennt, wonach wir uns sehen, worauf wir hoffen. Und Gast im Studio bei mir ist Dr. Petra Altmann. Sie ist Buchautorin, Lebensberaterin. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Stadtplan für ein gutes Leben. Das ist so eine Anregung, eben das Leben mal unter verschiedenen Gesichtspunkten in den Blick zu nehmen. Ein paar Aspekte haben wir ja schon mal eben angesprochen, Frau Altmann. Ja. Jeder hat Werte, jeder hat Lebenshaltung, die manchmal gar nicht so bewusst sind, aber die man mal so herausarbeiten kann. Beziehungen prägen ja auch das Leben. Und da haben Sie zwei Orte, die ich interessant finde, dass Sie die beide haben, nämlich den Marktplatz und das Vereinsheim.
Richtig, ja. Ja, der Marktplatz, der steht mehr oder weniger für die zufällige Begegnung. Ja. Also früher war ja der Marktplatz das Zentrum einer jeden Stadt. Man ging zum Markt auch, um andere Menschen zu treffen. Das ist heute natürlich nicht mehr unbedingt so, in kleineren Orten möglicherweise. Aber es geht da mehr so um das zufällige Zusammentreffen und den Austausch miteinander. Es gibt heutzutage viele virtuelle Marktplätze auch. Also man tauscht sich im Internet aus, auf Börsen beispielsweise im Internet. Es gibt auch Messen, die sind auch Marktplätze. Aber es geht da mehr darum, wen treffe ich zufällig, und man lässt sich überraschen von den Begegnungen, die man dann haben wird. Das Vereinsheim steht sozusagen für eine konkrete Intention. Ich möchte jemanden treffen, der möglicherweise gleiche Interessen hat wie ich, der Sport macht, wie ich den gleichen Sport beispielsweise, oder Musik macht, was auch immer, der vielleicht in einem Literaturkreis ist, dem ich auch angehöre oder angehören möchte. Also da geht es vor allem darum, Menschen zu treffen, die ähnliche Interessen haben und dort gezielt eben hinzugehen, aus diesem Grund.
Wenn ich mir das so anschaue, was kann ich da über mich lernen? Also es geht ja immer so ein bisschen darum, sich selbst neu zu entdecken, sich kennenzulernen.
Ja, man kann sehr, sehr vieles über sich lernen. Man überrascht sich ja manchmal selbst auch. Und wenn man das mal so in den Fokus nimmt, wo gehe ich eigentlich hin, um mich auszutauschen mit Gleichgesinnten Oder habe ich überhaupt einen solchen Platz? Das ist ja schon mal die erste Frage. Ja, gibt es ein solches Vereinsheim in Anführungszeichen in meinem Leben? Oder bin ich eher der Einsiedler, der alles lieber alleine macht oder notgedrungen alleine macht? Das ist schon interessant und wichtig. Ja, also man lernt etwas über die eigene Kommunikationsfähigkeit einerseits, auf der anderen Seite auch darüber, ob man in der Lage ist, seine Interessen auch klar herauszukristallisieren. Es gibt ja Menschen, die machen mal dies, mal jenes, nicht so wirklich dauerhaft. Und dieses Sprunghafte macht auf Dauer eben nicht zufrieden, sondern wenn man ein Interesse heraus, wenn sich eins herauskristallisiert und man dabei bleibt, dann kann man ja auch Zufriedenheit schaffen für sich selbst, indem man in diesem Bereich immer mehr intensiver sich einbringt und das Ganze bringt Früchte. Also beispielsweise Musik, ja, wenn man in einen Musikkreis geht oder in einen Chor und man stellt fest, ja, das bringt mir etwas, das bringt mir Freude, das bringt mir Leichtigkeit und ich mache das dauerhaft, dann werde ich ja auch besser und ich komme näher mit den Menschen zusammen, die mit mir beispielsweise im Chor singen. Und das gibt auch wieder eine Struktur und eine Struktur brauchen wir im Leben.
Was ist mir wichtig, wenn ich das entdecke, finde ich Orientierung, Struktur, die mir hilft auch im Leben. Wenn Sie uns davon erzählen wollen, rufen Sie uns an 069 155 6126. Das ist die Nummer. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Wir sind gespannt, Petra Altmann und ich, zu hören, was Sie da uns berichten wollen. Frau Altmann, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von den dunklen Gassen, wenn wir mal so unser eigenes Blick unser eigenes Leben in den Blick nehmen. Bei Stadtplänen, hätte ich beinahe gesagt, sind die dunklen Gassen eher immer am Rande, werden gar nicht so gerne in den Blick genommen.
Ja, so ist es. Aber sie gehören natürlich zu jeder Stadt und irgendwie auch zu jedem Leben. Mhm. Also ich habe ja in meinem Buch 25 Architekturen beschrieben. Es gibt sicher mehr auch, aber ich habe versucht, so die wichtigsten zu benennen. Und die dunklen Gassen gehören dazu.
Was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ist es die Schmuddelecke, aber nicht unbedingt, sondern das ist etwas, was in mir schlummert möglicherweise. Mhm. Auch Ressourcen können das sein, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Also manchmal überraschen wir uns ja auch selbst, dass wir beispielsweise in Stresssituationen Ressourcen entwickeln, von denen wir noch gar nicht wussten, dass wir sie haben, dass wir Kraft plötzlich verspüren, ich schaffe das, ich stehe das durch oder ich möchte das Ziel unbedingt erreichen. Und dann sind wir überrascht, ach ja, tatsächlich, ihr habt das geschafft, ich hätte das nicht gedacht. Also das wäre so etwas Positives, was in der dunklen Gasse da stecken kann. Da kann auch ein Schatzkästlein stecken. Insofern lohnt es sich, da mal reinzugehen.
Aber ich wollte gerade sagen, wenn ich so über mein Leben nachdenke, wie komme ich an so etwas heran, was eigentlich ja für mich verborgen ist, so im normalen Alltag?
Ja, ich versuche eben durch meine Fragen auch wieder anzuleiten, sich mal so ganz allmählich in diese Gassen hineinzubegeben und auch mal so ein bisschen in sich reinzuschauen. Also in der dunklen Gasse kann zum Beispiel auch eine Angst stecken. Ja, wenn ich Angst habe vor irgendetwas, ja, vor Begegnungen beispielsweise mit einem bestimmten Menschentyp, dann Angst habe, ins Ausland zu reisen oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Dann sollte ich doch vielleicht mal überlegen, warum ist das so? Ja, denn diese Ängste, die können uns ja auch einschränken, dass wir so unseren Radius einfach verkleinern, um Berührungspunkte zu vermeiden. Und das ist ganz wichtig, dass man da mal drauf schaut und versucht zu überlegen, woher kommt das eigentlich? Mhm. Und was macht das mit mir? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich diese Angst in den Griff kriege?
Mhm. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte diese Angst überwinden, da steckt etwas drin, was mir doch wichtig ist, von dem ich mich nicht so abhalten lassen will.
So ist es, ja. Ja. Und ich meine, die Angst ist ein gutes Beispiel für Dinge, die in der dunklen Gasse liegen. Wir mögen ja da vielleicht auch nicht so richtig hinfassen. Ja, da ist sowas, das reizt uns einerseits und wir möchten da hingreifen, aber so richtig zupacken möchten wir dann doch nicht. Und da müssen wir den Mut zusammennehmen und einfach reingehen in die Gasse und mal das hochheben, was da so drin liegt. Es kann ja, wie gesagt, auch was ganz Positives sein.
Was ist mir wichtig im Leben? Darüber sprechen wir heute in der Sendung. Und Sie haben ein Stichwort in Ihrem Stadtplan für ein gutes Leben. Das ist das Ehrenmal. Ja. Ehrenmale sind ja tatsächlich in der Stadt immer so wichtige Orte.
Genau, die stehen ja oft im Zentrum oder sie stehen in einem schönen Park auf einer Säule. Da sind meistens Statuen von Menschen drauf und da steht dann, dieser Bürger hat dies und jenes Verdienstvolle für unsere Stadt getan. Und so ähnlich sollte man das auch mit sich selbst mal machen.
Mich selbst auf den Sockel stellen.
Genau, genau. Also es kommt vielleicht einem kurios vor. Ja. Das merke ich auch in meinen Seminaren, da scheuen die Menschen zurück. Ich kann das doch nicht machen. Wir bekommen gepredigt, sei bescheiden, nimm dich nicht so wichtig. Stelle ich schon gar nicht auf den Sockel. Aber wenn wir dann auch jetzt im Rahmen dieses Stadtplans vielleicht mal so draufschauen, was habe ich im Leben schon alles erreicht, ja, dann gibt es sicher viele Dinge, bei denen wir uns auf die Schulter klopfen können und das auch dürfen. Und darum geht es bei diesem Ehrenmal, dass ich einfach auch mal den Blick darauf richte, nicht nur, was ist schiefgelaufen, sondern vor allem, was habe ich geschafft? Und dass man sich überlegt, wenn ich jetzt schon auf diesen Sockel steige, was könnte ich denn da unten hinschreiben? Ja, hat sich verdient gemacht um oder was auch immer. Das ist ganz schwierig für viele Menschen, aber das ist auch sehr wichtig. Und das ist ein wichtiger Aspekt auch in der Logotherapie, weil wir versuchen eben in der Logotherapie den Blick auf das zu richten, was gut gelaufen ist im Leben.
Und es ist ja gerade das, wo ich sage, da habe ich etwas erreicht oder da spürt man ja schnell, das war mir auch wichtig, das zu erreichen.
Genau, ja. Aber es sind manchmal auch sehr überraschende Dinge, die völlig untergegangen sind, also die man nicht so beachtet hat. Und wenn man denn mal Rückblick hält, dann entdeckt man vielleicht solche vermeintlichen Kleinigkeiten, die sich im Laufe des Lebens unter Umständen gehäuft haben. Ja, Hilfsbereitschaft zum Beispiel, für andere Dasein, solche Dinge, das sind vielleicht einzelne kleine Aktionen gewesen, aber in der Summe doch etwas Großes. Ja.
In dem Sinne können wir den Hörern und Hörern von H2 nur Mut machen, tatsächlich mal anzurufen, 069 155 6126. Trauen Sie sich auch zu sagen, was Ihnen wichtig ist, was Sie geschafft haben, was Sie erreicht haben, worauf Sie nicht verzichten wollen. Eine letzte Frage an dieser Stelle. Frau Altmann, Sie nennen Ihr Buch im Untertitel einen spirituellen Wegweiser. Warum dieses Wort Spiritualität? Welche Rolle spielt das dabei?
Also ich denke, dass jeder Mensch eine spirituelle Basis braucht. Etwas, worauf er sein Leben aufbaut. Das kann für manche Religion sein oder Glaube, aber es muss etwas, eine positive Basis sein, die sozusagen fruchtbar ist und die das Leben und das Positive im Leben zum Wachsen bringt. Und in diesem Sinne ist das Spirituelle zu verstehen. Mhm. Ja.
Also nicht ein bestimmtes Glaubenssystem, sondern tatsächlich so eine Kraftquelle.
Kraftquelle, ja. Eine Ressource, die sozusagen die Basis meines Lebens darstellt. Ja. Wie gesagt, es kann für viele Menschen die Religion sein, aber es muss nicht sein. Mhm. Ja. Und an irgendetwas glaubt jeder.
Und das können wir gerne heute mal ins Gespräch bringen. Was ist mir wichtig? Woran glaube ich? Woran will ich festhalten? Woran kann ich mich festhalten? Lebenswert, die Gespräche am Feiertag, eine Sendung zum Mitreden, zum Mitdiskutieren. Sind wir gespannt auf Ihre eigenen Lebenserfahrungen oder die Gedanken und Ideen, die im Laufe dieses Gespräches mit Frau Altmann gekommen sind. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Was hat Sie geprägt? Wofür stehen Sie? Was macht Sie aus? Lebenswert heißt die Sendung Gespräche am Feiertag, eine Sendung zum Mitreden, zum Mitdiskutieren. Wir sind gespannt auf Ihre eigenen Lebenserfahrungen oder die Gedanken und Ideen, die Ihnen so im Laufe dieses Gespräches bisher gekommen sind. Was ist Ihnen wichtig im Leben? Was hat Sie geprägt? Wofür stehen Sie? Wofür engagieren Sie sich? Ja, wofür schlägt Ihr Herzblut? Das können Werte sein, Beziehungen, gute Lebenserfahrung, vielleicht auch im Beruf oder im ehrenamtlichen Engagement. Wir sind gespannt auf Sie und Ihre Lebenserfahrung. Petra Altmann ist Gast im Studio. Sie ist Buchautorin, Lebensberaterin. Sie hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Stadtplan für ein gutes Leben. Wir hatten eben gerade schon drüber gesprochen, dass das Stichwort Spiritualität da auch eine Rolle spielt. Und Sie hatten es auch angedeutet, es ist so ein Arbeitsbuch. Sie haben immer ganz viele Fragen auch an die Hörerin und an die Leserin in diesem Fall. Ja. Warum, denken Sie, ist das wichtig, dass wir so das Leben auch in den Blick nehmen?
Ja, das ist ganz wichtig. Ich muss ja wissen, wofür lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wonach strebe ich? Und wie soll mein Leben gestaltet sein? Wenn ich das nicht immer wieder mal tue, dann laufe ich ja Gefahr, dass ich irgendwo so durchs Leben trudle, dass das Leben mich so mitnimmt und in Ecken führt, in die ich vielleicht gar nicht rein möchte. Also das Steuer des eigenen Lebens sollte man schon immer in der Hand behalten. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch mal zu schauen, wo steuere ich jetzt hin?
Ja. Und da ist die Frage, was ist mir wichtig? Ja, eine wichtige Frage, so die uns da Orientierung gibt. Das ist eine Sendung zum Mitreden, zum Mitdiskutieren. Sie können uns anrufen und angerufen hat uns Frau Lanz. Schönen guten Abend, Frau Lanz.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihnen wichtig im Leben? Was möchten Sie uns gerne mitgeben?
Zwei Dinge. Das erste ist ein Motto, was ich seit gut 20 Jahren auch eigentlich erfolgreich einhalte. Das ist, ich hetze niemanden und ich lasse mich nicht hetzen.
Interessant, ja.
Ja, es ist dadurch gekommen, ich bin Gymnasiallehrerin gewesen und habe irgendwann festgestellt, ich lief wie im Hamsterrad. Überall wurde alles schnell, schnell, schnell und gemacht. Und durch diese Hektik haben sich dann auch Fehler eingeschlichen. Und ich habe an meinem eigenen Körper gemerkt, der Magen verkrampft sich, der Atem wird schlechter. Und das habe ich dann nicht mehr hingenommen und habe das einfach so allen Leuten gesagt, die irgendwas ganz, ganz schnell gemacht haben wollten.
Ja, wie ging es Ihnen denn da im Miteinander? Weil der Druck nimmt ja in unserer Gesellschaft immer mehr zu, eben gerade auch durch die digitalen Medien. Es wird alles ja noch schneller. Wie ging es Ihnen da?
So, am Anfang haben sie mich immer ganz komisch angeguckt und gesagt, das geht nicht.
Ja.
Und ich habe gesagt, doch. Und habe gesagt, eins nach dem anderen.
Ja.
Und es ging.
Also das heißt, sie haben Ausdauer gezeigt sozusagen in der Durchsetzung ihres Wertes. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man nicht aufgibt, ja, wenn einem so etwas wesentlich ist, dass man eben sich nicht unter Druck setzen lässt, sondern sagt, ich bleibe dabei, ich bleibe bei diesem Motto und ich verfolge das auch gegen alle Widerstände und irgendwann lernen es die anderen vielleicht mal.
Es ist so, manchmal muss man sich schon beeilen. Es gibt Situationen, da muss man einfach hintereinander wegmachen und da muss man sich auch sputen. Aber das kann nicht mein Dauermotto sein. Und wenn ich in Hektik gerate, wenn ich was schnell mache, dann, wie gesagt, dann kommt es auch zu Fehlern.
Ja.
Und wenn etwas schnell gehen soll, dann heißt bei mir der nächste Spruch, wenn es schnell gehen soll, mach langsam. Guck genau hin und du machst weniger Fehler.
Ja, so ist es, ja.
Was mich nochmal interessieren würde, Frau Lanz, wie sind Sie denn zu diesen, das ist ja schon so ein Lebensmotto für Sie geworden, habe ich verstanden. Wie sind Sie dazu gekommen? Haben Sie sich das auch tatsächlich so zu einem bestimmten Zeitpunkt mal so bewusst vorgenommen? Weil Sie haben das ja so wie so einen Satz ausformuliert.
Es ist einfach die Erfahrung gewesen. Ja. Ich habe noch nie Hektik gemocht. Und ich habe dann gemerkt, wie sich mein Körper und mein Geist und alles verkrampft hat. Und dann, ich sehe es mittlerweile auch an anderen Leuten, die etwas mit viel Kraft machen. An meiner Schwester, die steht unter Druck, die macht es mit viel Kraft, aber dann fällt was um, dann schwappt was über. Und das sind so Sachen, die passieren nur durch Hektik.
Richtig, und die Kraft ist irgendwann auch mal erschöpft, ja.
Das ist so viel Kraft, ja.
Ja, und das Wesentliche, was ja so in Ihrem Motto steckt, ist ja dieses Innehalten, so habe ich das verstanden, dass man immer wieder mal innehält, Atem nimmt und dann in Ruhe weitermacht. Das ist eben auch das, was ich anregen möchte mit meinem Buch, dass man sich einfach mal hinsetzt und überlegt, wie ist es überhaupt, was ist wichtig und ist das alles sinnvoll, was ich so tue im Leben?
Ja, ich habe das natürlich auch sehr, sehr gut weiterverfolgen können durch meine Pilgerreisen. Ich bin dreimal durch Europa gelaufen und da kommt man ja auch zum Nachdenken. Und dann hat man Ruhe und merkt, wie wohltuend das ist.
Sie hatten, Frau Lanz, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, auf die Frage, was Ihnen wichtig ist, sind zwei Sachen. Ja. Haben Sie noch das zweite auch für uns?
Ja, also ich werde keine faulen Kompromisse mehr eingehen. Ich bin schon kompromissbereit, aber faule Kompromisse, wo ich merke, es stimmt nicht und es hakt überall, mache ich nicht mehr.
Also das heißt Geradlinigkeit ist das zweite Motto, ja.
Ja, ich muss damit leben können.
Ja, ja.
Und zwar so, dass der Preis, den ich dafür zahle, nicht zu hoch ist.
Ja, ja. Ich vermute mal, dass diese beiden Mottos, die Sie haben, sind aufgrund von Lebenserfahrung auch entstanden.
Ja. Ja.
Im Laufe des Lebens hat man ja die Chance, auch immer wieder Neues zu lernen und sich selbst auch besser kennenzulernen und festzustellen, das passt oder nicht. Was ich damit sagen möchte, ist das natürlich, dass man auch immer wieder mal scheitern kann, wenn man ein Motto hat und versucht, danach zu leben, dass es eben nicht immer funktionieren kann. Es braucht eine gewisse Erfahrung, erstens, um das Motto überhaupt rauszufinden und zweitens, um danach zu leben. Und ich möchte eben auch jeden dazu ermutigen, wenn er das Motto für sich entdeckt hat, dass er dabei bleibt. Ja,
ja, das war auch für mich ein Leitspruch. Zum Beispiel bei meiner allerersten Pilgerreise ganz allein durch Spanien, haben es mir alle gesagt, wie kannst du nur? Und ich habe so eine Angst. Und klar, es kann einem alles passieren. Dann habe ich ein Bild gemalt, das habe ich genannt, ohne Zweifel.
Mhm,
ja. Es gibt Zweifel, aber die bestimmen nicht mein Leben.
Richtig, ja. Mhm, ja.
Und vor bald 17 Jahren habe ich auch eine folgenschwere Entscheidung getroffen, die damals mittlerweile die beste Entscheidung in meinem Leben war. Ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt.
Ja. Mhm.
Und ich habe ein wirklich reiches soziales Leben aufgebaut. Auch teilweise, es ging auch mir teilweise ganz, ganz schlecht.
Mhm.
Auch mit Depression und so. Und da habe ich wirklich mittlerweile sehr viel Erfahrung gesammelt, habe auch Kraft gesammelt und ich kann sagen, im Moment lebe ich angstfrei. Ich habe vor ziemlich wenig Angst.
Ja, aber Sie haben sich Ihren Ängsten doch auch gestellt, so wie ich Sie verstanden habe, indem Sie das Bild gemalt haben und Ihre Zweifel sozusagen bildlich dargestellt haben und das Thema sozusagen angepackt haben. Das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit den dunklen Gassen, dass solche Dinge ja auch da lagern. Und es ist die Frage, ob man sich dadurch das Leben bestimmt wird oder ob ich sage, nein, ich schaue mir das jetzt an und ich nehme das in die Hand und damit macht es mir auch weniger Angst.
Ja.
Frau Lanz, vielen Dank für Ihren Anruf. Zwei Leitsätze haben Sie uns mitgegeben, sich nicht hetzen lassen.
Ja, das ist eine sehr interessante Sendung.
Und keine faulen Kompromisse. Alles Gute Ihnen im neuen Jahr. Danke für Ihren Anruf.
Danke auch. Wiederschauen.
Was ist mir wichtig? Darum soll es heute gehen in diesen Gesprächen am Feiertag. Dr. Petra Altmann ist Gast im Studio. Hier mit ihr können Sie ins Gespräch kommen über die Frage, ja, was ist Ihnen wichtig im Leben? Was versuchen Sie umzusetzen? Wofür stehen Sie? Wofür brennt Ihre Leidenschaft? Sie können uns anrufen unter der Telefonnummer 069 155 6126 und von Ihren Erfahrungen, Lebenserfahrungen erzählen. Und diese Nummer gewählt hat Frau Schuh, die ich Sie herzlich begrüße. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schuh.
Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen und bin gespannt, was möchten Sie uns erzählen, was Ihnen wichtig ist?
Ja, also ich muss gerade lachen, weil es hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Wenn man sein Ding gefunden hat, ist das auch eine Falle.
Aha, bin ich gespannt.
Weil ich beschäftige mich Tage und Nacht damit. Es ist mein Lebensthema geworden.
Ja.
Ich habe nämlich eine Kunstschule in Frankfurt.
Aha.
Und zwar das Atelier Irene Schuh Kunstschule Frankfurt. Und ich unterrichte Leute, die sich für Kunst und Design interessieren und natürlich privat auch. Und also es ist eine private Kunstschule.
Ja.
Und hier werden kreative Prozesse initiiert, angeleiert und ermöglicht. Und ich bin ein bisschen nervös, weil so was wie jetzt spontan anzurufen, mache ich jetzt das erste Mal. Und natürlich rede ich wahrscheinlich zu schnell.
Also nein, alles gut, Frau Schuh.
Verstehen Sie sehr gut.
Erzählen Sie uns noch mal, wie Sie auf diese Idee gekommen sind, wie Sie das entdeckt haben, dass Ihnen das wichtig ist.
Also den Beitrag, den ich jetzt höre heute Abend zufällig beim Abendessen, das mache ich zum Beispiel 2-3 Mal im Jahr, diese Auseinandersetzung, wohin geht mein Weg, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und damals, vor 30 Jahren, habe ich überlegt, gehe ich nach Südafrika oder mache ich eine Kunstschule?
Also das ist schon sehr lange. Die Schule gibt es schon sehr lange.
Die gibt es seit 30 Jahren jetzt. Und ich habe mir überlegt, was würde ich tun, wenn ich nur noch kurze Zeit zu leben hätte? Ich würde meine Lieben einladen, würde feiern und würde Kunst machen. Und das mache ich immer noch. Aha. Oft fehlt uns der Champagner, aber Kunst machen wir und haben unseren Spaß dabei. Ja. Und ich bin immer am Rödeln und Organisieren. Und das ist die Falle für mich persönlich, weil ich auch die Organisation natürlich übernehmen muss. Aber ich liebe es, andere zu motivieren, zu Kunst zu führen, junge Leute, die sich für ein Kunst- oder Designstudium interessieren, mit einer Mappe für die Bewerbung zu helfen, aber auch Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters mit Kunst und Gestaltung und Kreativität in Berührung zu bringen oder zu unterstützen bei etwas, was sie individuell erreichen möchte.
Also ich nehme an, nachdem Sie so begeistert erzählen von Ihrer Tätigkeit, dass das Positive überwiegt dabei. Also dass die Falle, von der Sie eingangs gesprochen haben, vielleicht nicht so groß ist, sondern dass Sie den Menschen etwas geben können, die motivieren können, kreative Prozesse anleiten können, das scheint Sie doch sehr, sehr zu beschwingen, soweit ich das beurteilen kann.
Ja, genau. Sie haben es genau richtig formuliert. Genau, das ist das. Das ist das, was ist mein Jungbrunnen, das, was mich am Leben erhält, das, was mich Tag und Nacht interessiert, wo ich immer wieder eine Fundgrube und eine Fülle an Ideen entwickeln kann und mich mit Menschen auseinandersetzen und die unterstützen kann.
Ja, das ist
im kreativen Bereich.
Ja, das ist sehr ähnlich wie das, was ich versuche mit meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben zu machen, dass ich eben auch in diesem Fall versuche, die Menschen anzuregen, kreativ zu werden und ihr Leben eben einmal unter diesem spielerischen, zeichnerischen Aspekt zu betrachten. Und kreative Prozesse setzen ja sehr, sehr viel in Gang. Und die Leute, die entdecken in sich plötzlich Dinge, die sie vorher gar nicht gesehen haben. Das werden sie vermutlich auch feststellen.
Ja, also ich kann Sie da nur bestätigen. Genauso habe ich auch vor 10 Jahren das aktuelle Gartenatelier gefunden. Ich fing an, mir Gedanken zu machen, genau wie Sie sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Wo möchte ich das Atelier haben? Habe ich aufgezeichnet und dachte, es könnte noch ein bisschen größer sein. Und links und rechts Bäume unter freiem Himmel im Garten. Genau so ist es geworden. Nach kurzer Zeit, 1-2 Monate später, war ich da.
Ja, ja. Ja, das ging natürlich offenbar sehr, sehr, sehr rasch bei Ihnen. Manchmal dauern diese Prozesse natürlich auch etwas länger und da darf man die Geduld nicht verlieren. Also am Ball bleiben, wenn man entdeckt hat, was einem wirklich etwas wert ist im Leben.
Und das kann man ruhig öfter machen, wie Sie sagen. Deshalb finde ich das toll, wie Sie das vortragen und vorstellen, Ihr Projekt. Genauso bin ich gerade jetzt wieder zum Jahreswechsel dabei. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Wen kann ich noch ansprechen? Wer braucht meine Hilfe denn wirklich? Oder gehe ich jetzt nach Mallorca und mal nur noch selber Bilder?
Ja, ja.
Das heißt, Sie ziehen immer wieder mal auch so eine persönliche Bilanz und denken darüber nach, was für Sie richtig ist und was für Sie gut ist?
Ja, genau. Unbedingt, unbedingt, um auf dem Weg zu bleiben.
Ja. Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und wenn man das sich sozusagen in seinem Jahreslauf immer wieder mal so einen Marker setzt, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, drauf zu schauen, dann ist das im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre eigentlich etwas, was man dann regelmäßig machen kann. Es hilft einem sehr.
Wie Sie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ne? Ich bin auch Coach für junge Leute, die Kunst oder Design studieren wollen, nicht wissen, wohin, warum und wann. Ja, inzwischen hat man viele Mitbewerber bei den Kunstschulen und wie erreiche ich dieses Ziel? Auch da ist es wichtig, wie beim Sport auch. Ne? Wenn ein Fußballer keinen Coach hätte, der täglich auf der Matte steht und zu ihm sagt, komm jetzt auf Training, dann wird er nicht besser, er wird schlechter.
Also, so ist es.
Wenn man das Ziel aus den Augen verliert. Und auch in der Kunst ist es natürlich so. Und in der Gestaltung. Also ich finde es toll, was ihr macht.
Vielen Dank.
Frau Schuh, was mich nochmal interessiert, wie Sie damit umgehen, mit diesem Gefühl, das, was mir wichtig ist, was meine ganze Leidenschaft ausmacht, das wird mir manchmal fast ein bisschen überbordend, auch wenn ich da, also das Stichwort Falle, was Sie erwähnt haben, auch wenn ich da so ein leichtes Augenzwinkern gehört, aber wie gehen Sie damit um, dass das auch manchmal ein bisschen viel werden kann?
Ja, das Ziel ist für mich die Organisation der Kunstschule. Also da wünsche ich mir, wenn da jemand zuhört, die
Unterstützung
dazu organisieren. Genau. Weil es gehört auch die Organisation dazu. Und von daher ist es viel. Aber es ist rund um die Uhr eine richtige Freude und man ist glücklich und zufrieden. Und man hat sein Thema, seinen Weg gefunden und lernt freiwillig dazu. Ist offen, geht auf Messen, auf Ausstellungen, kauft sich Bücher, macht Kunst, malt, zeichnet. Und ja, also man ist wirklich lebendig auch und das kann ich nur empfehlen. Das, was ihr da macht, finde ich eine tolle, wichtige Sendung. Das müsste, sowas müsste öfter kommen.
Vielen Dank, Frau Schuh. Das hören wir gerne. Und ja, wir freuen uns natürlich darauf, die Leidenschaft, die Begeisterung, die ist bei Ihnen auch wirklich zu hören. Danke, dass Sie die mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein gutes Jahr mit Ihrer Kunstschule.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Sie hören die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Unser Thema heute heißt, was ist mir wichtig? Und wenn Ihnen dazu Gedanken gekommen sind, wenn Sie an Lebenserfahrungen denken, die deutlich gemacht haben, da schlägt Ihr Herz, Ihre Leidenschaft, dann rufen Sie uns an, erzählen Sie uns davon. Die Telefonnummer ist 069 155 6126 und Sie können darüber ins Gespräch kommen mit der Buchautorin, Beraterin Petra Altmann. Sie ist hier Gast im Studio. Wir haben das Stichwort Lebensmotto, Frau Altmann, zu Beginn der Sendung mal angesprochen. Eine Hörerin, die Frau Kunert, die ich herzlich begrüße, die hat so ein Lebensmotto. Ist das richtig?
Hallo, Frau Kunert.
Ja, guten Abend. Ja, also für mich ist so das Motto, das Leben ist nie gegen mich. Mhm. Alles, was mir passiert, hat einen tieferen Sinn, auch wenn ich den vielleicht in dem Moment nicht verstehe. Aber das gibt mir die Möglichkeit, so in der Kraft zu bleiben, auch wenn was schwierig ist, und es anzunehmen mehr und zu sagen, das gehört jetzt zu den Erfahrungen in meinem Leben. Mal schauen, wie das weitergeht.
Wo haben Sie dieses Motto her oder wie hat sich das ergeben in Ihrem? Das klingt so, als ob das auch eine Lebenserfahrung ist bei Ihnen.
Ja, ich bin durch einige Schwierigkeiten in meinem Leben durch. Das ging schon von klein auf los, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und dort viele Schwierigkeiten hatte, weil ich einfach nicht so anpassungsfähig war und so meine Meinung einfach gesagt habe. Und es gab von klein an Schwierigkeiten und später hat mein Mann im Gefängnis dort gesessen. Und das, also es war immer so mit einem Bein im Gefängnis und ich bin damals, ja, war ich noch sehr jung, aber irgendwie immer konnte ich da durchgehen, weil es eine innere Kraft gab, die mir das Vertrauen gegeben hat. Das führt dich irgendwo hin.
Ist das etwas, was Ihre Persönlichkeit ausmacht, dass Sie eben sagen, nee, trotzdem ja zum Leben? Das war ja das Motto auch von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, trotzdem ja zum Leben, egal was mir passiert. Ist das ein Teil Ihrer Persönlichkeit oder ist das etwas, was Sie lernen mussten, vielleicht sich auch hart erarbeitet haben im Lauf des Lebens?
Ich glaube, es ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit, weil ich kann mich auch noch an wirklich Kindheitssituationen erinnern, wo ich so ein inneres Gefühl, es geht weiter und du gehst durch. Ja, das, das gab es schon sehr lange in meinem Leben. Ja, und das Leben hat mir und die Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, haben mir das bestätigt. Ja, und ich arbeite selber therapeutisch auch und kann das auch gut weitergeben.
Ja. Was ist das für eine Kraft, die Sie da in sich spüren, die Sie so positiv die Dinge angehen lässt? Können Sie das benennen?
Ja, heute würde ich sagen, ich fühle mich eingebunden in was Größeres, Ganzes. Und ich sehe die Sinnhaftigkeit in allem, allem, was ist. Ja. Ja. Also nicht der Kampf dagegen, sondern das Mitgehen mit dem, was ist und zu transformieren. Ja.
Ja, ja. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn Sie so das Leben angehen können. Denn ich arbeite auch mit Menschen, das sind, wie ich sie nenne, diese Ja-Aber-Typen, die in jeder Sache etwas Negatives zunächst sehen und auch ihre Zweifel benennen zunächst, bevor sie sagen, ja, ich versuch's einfach mal. Und es ist natürlich wunderbar, wenn Sie aufgrund Ihrer Lebenserfahrung und Ihrer Persönlichkeit sagen, ich nehme es erstmal an und schau, irgendetwas Positives wird sich schon daraus ergeben.
Ja, also ich kann ein Beispiel jetzt zum Beispiel bringen. Ich hatte vor 4 Jahren einen Unfall, da ist mir ein Auto ins Fahrrad gefahren und ich bin geflogen und Gott sei Dank nicht auf den Kopf, weil ich hatte keinen Helm auf, sondern ich hatte dann nur im Beckenbereich mehrere Brüche. Und ich lag dann noch auf der Straße und ich war gerade einen Tag vorher von einer Ausbildung, die ich noch gemacht habe, eine spezielle Form von Qigong, zurückgekommen. Ja. Und dann war auf einmal der Gedanke da, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der Gedanke kam so, jetzt kannst du mit dir selber arbeiten. Ja, also mir war klar, ich habe da mehr als Prellungen oder so, dass da Brüche waren, habe ich gespürt.
Ja.
Und ich hatte so einen Optimismus, dass ich mit dem, was ich gerade gelernt hatte, mit mir selber arbeiten kann, ja. Und das, ich bin so schnell wieder fit gewesen, dass auch die Ärzte gestaunt haben, weil ich nicht dagegen gekämpft habe und auch nicht im Ärger, was fährt mich dieser Mann an, ja, oder, sondern das gehört jetzt zu meinem Leben, die Erfahrung, und ich komme da auch durch. Ja. Und ich werde eine Erfahrung machen, die mich stärker macht.
Ja. Sie haben das angenommen, sozusagen. Ja. Das ist etwas, was einem natürlich sehr, sehr viel weiterhilft im Leben auch. Weil dieses Stemmen gegen etwas und dieses Hadern und Kämpfen, das kostet ungemein viel Kraft. Und diese Kraft schwächt einen ja insgesamt. Also wenn Sie sagen, ich nehme es an und ich schaue, dass ich was Positives draus machen kann, das ist natürlich eine ganz spezielle Gabe, die Sie sicherlich sehr gut auch an andere Menschen weitergeben können. Das glaube ich, dass das sehr gut auch angenommen wird. Und das so arbeiten wir eben in der Logotherapie auch, indem wir eben sagen, jetzt schauen wir mal auf die Sache, die Ihnen passiert ist, und gucken, wo könnte da etwas, ein positiver Aspekt drin stecken. Und dieses Positive ist natürlich sehr heilsam, ja. Und nur so kann man auch sein Leben positiv weiterführen.
Ja, und ich konnte bei diesem Beispiel, was ich genannt habe, selber körperlich erfahren, wie schnell diese Heilungsprozesse gingen, weil ich nicht gekämpft habe.
Ja.
Sondern weil die Energie wirklich für die Heilung da war und nicht in den Ärger ging oder Vorwurf oder sondern wirklich die Energie für sich und den Heilungsprozess haben.
Frau Kunert, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich finde es, wenn ich Ihnen so zuhöre, ganz beeindruckend, wie dieses Motto, das Leben ist nie gegen mich, selber wieder zur Kraftquelle wird in Ihrem Leben. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen auch.
Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, Frau Kunert, und ich begrüße sehr herzlich Frau Janek. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend und frohes neues Jahr.
Danke.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Sie haben auch ein Lebensmotto, das Sie durchs Leben trägt, das Ihnen wichtig ist?
Soll ich sagen?
Ja, gerne. Wir sind neugierig.
Das heißt, trink, o Auge, was die Wimper hält vom goldenen Überfluss der Welt.
Aha. Oh ja, das müssen wir fast noch ein zweites Mal hören. Das ist ja schon ein gehaltvoller Satz.
Also, trink, o Auge, was die Wimper hält vom goldenen Überfluss der Welt.
Was ist Ihnen wichtig an diesem Satz?
Ja, der ist, wenn ich durch die Natur, also wir wandern seit letztem Jahr jeden Dienstag mit 5 Schulfreundinnen noch, also ich bin mittlerweile schon 56 und die sind alles noch Freundinnen aus der Schule, gehen wir möglichst alle 5 jeden Dienstag wandern und aber ich habe den Satz, den kenne ich jetzt schon Jahrzehnte und den sage ich mir immer wieder, wenn ich in der Natur bin oder auch nur ein Stück Natur sehe im Park, sage ich mir den vor und der baut mich dann irgendwie immer noch mehr auf, als es die Natur eh schon tut, weil man sich dann bewusst wird, wie viel Schönheit es um dich rum gibt. Also und
Sehen die Welt sozusagen als ein Füllhorn, das uns jede Menge Möglichkeiten bietet und sehen die positiven Aspekte darin, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja. Und ich habe noch ein anderes Motto, das ist mir dann nachher noch eingefallen, und zwar Mich hat mal jemand gefragt, was ist eigentlich dein Ziel in deinem Leben? Und da habe ich gesagt, mit möglichst wenig materiellen Gütern und dann noch später und natürlichen Ressourcen möglichst glücklich zu werden. Mhm. Und das finde ich jetzt eigentlich auch wichtig für, sollten viel mehr Menschen sich so zu Gemüte führen, weil die Menschheit, die redet immer nur von Wachstum, Bruttosozialprodukt muss wachsen und der Umsatz und der Export muss wachsen. Ja. Ich frage mich immer, wohin soll es denn noch wachsen?
Ja.
Und eigentlich würde die meisten Menschen mit viel weniger auskommen. Und überhaupt besitzen, habe ich mal bei so einem buddhistischen in so einem buddhistischen Buch gelesen, besitzen, und es stimmt auch, besitzen kann man nur das, was einem nicht weggenommen werden kann. Also Ideen, Gedanken, Gefühle, alles das andere Innere. Ist irgendwie, und das belastet dich auch. Die Menschen, so die wissen gar nicht, was sie sich antun mit dem Besitz anhäufen.
Ja,
erstens müssen sie ja arbeiten, damit sie das überhaupt kriegen. Die sehen dann nur, ich kaufe mir eine Waschmaschine meinetwegen und es erspart mir Zeit. Ja, aber dass man für die Waschmaschine erstmal so und so viele Stunden hat arbeiten müssen, dass andere arbeiten müssen, dass dann Erze geborgen werden müssen, um das Metall dafür herzustellen und was weiß ich, Kunststoffe aus Erdöl, um die Gummidichtungen und dann, also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das alles für ein Rattenschwanz nach.
Also Sie sind sozusagen ins globale Denken dann übergegangen, wenn ich Sie so richtig verstehe. Also dass der eigene persönliche Besitz Sie auch belasten kann, das verspürt man vielleicht sogar selbst manchmal auch, wenn man von zu vielen Dingen umgeben ist, um die man sich kümmern muss oder die einem die den Blick verstellen auch.
Ja.
Und was zu viel ist, also das ist auch, das ist nichts mehr wert. Das ist ganz wichtig, aber das andere Thema ist natürlich auch, sind die weltweiten Ressourcen, die Sie ansprechen.
Mhm.
Und da sind ja nun jetzt auch durch die Bewegungen, die zum Beispiel durch Greta Thunberg angestoßen wurden, es setzt ja auch allmählich eine andere Denkungsweise ein bei manchen Menschen. Und das ist ja auch sehr gut so, dass man immer nicht immer nur auf sich bezogen denkt, ich brauche jetzt dieses Gerät, weil mir das irgendetwas erleichtert, sondern überlegt, was bedeutet das weltweit, weil sie eben auch die Minen erwähnt haben, in denen eben auch diese Bodenschätze geborgen werden, auf manchmal nicht sehr menschliche Art und Weise.
Nee, überhaupt nicht. Oder was ist überhaupt, also für diese Waschmaschine, die spart mir vielleicht jetzt mal, ich kann sowas schlecht schätzen, aber sagen wir jetzt mal 100 Stunden Lebenszeit ein, wo ich nicht mit der Hand wasche, aber was das gekostet hat, Die Erze mussten erstmal abgebaut werden von irgendwelchen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die dafür arbeiten. Dann müsste es auf den Tanker kommen. Der Tanker hat einen Koch, er hat so und so viele Leute angestellt. Und was das alles insgesamt erstmal an Arbeitszeit verschlingt, nicht nur von mir, aber von den anderen.
Das ist richtig.
Aber es ist ja im Prinzip egal. Dann hat man nämlich gar nichts gespart, sondern nur noch mehr ausgegeben, damit man
Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Jetzt wird sich so mancher wahrscheinlich fragen, wie waschen Sie denn Ihre Wäsche, wenn Sie die Waschmaschine ablehnen? Haben Sie eine Gemeinschaftswaschmaschine oder gehen Sie in den Waschsalon oder wie machen Sie das?
Ich habe die Waschmaschine noch von meiner Mutter. Ich wohne in dem Haus, wo ich mit meiner Mutter bisher zusammen bis vor kurzem, und die ist jetzt halt da. Aber ich wasche, wenn ich wasche, versuche ich, wir haben keinen Regenwasseranschluss, aber ich gieße dann mit der Gießkanne von unserem Regenwasser rein, damit nicht so viel Wasser gebraucht wird. Ich wasche das generell ohne Waschmittel und alles nur bei 30 Grad, egal wie dreckig es ist. Ich weiß dann meinetwegen auch noch 2-3 Tage vorher in Regenwasser ein, dass der Dreck schön gelöst ist. Und dann habe ich nur, entweder pflücke ich Efeublätter draus und mache mir so einen Sud mit Efeublättern.
Ja.
Oder ich habe diese Waschnüsse.
Ja, also das heißt, Sie machen es mit Achtsamkeit, Sie machen es mit Bedacht und Sie überlegen etwas, bevor Sie...
Und ich wechsle meine Wäsche täglich, und wenn ich mal einen Spaziergang habe, ab in die Wäsche. Ich weiß nicht, habe meine Wäsche schon fast an, nicht gerade, wie sie vor Dreck steht, aber ich meine, und ich lüfte die immer, schüttel sie aus und dann kann man die auch länger anziehen. Man muss nicht dauernd frisch gewaschene Sachen anziehen.
Ja,
und
ja. Also Leute, ich denke, ihr Motto ist, glaube ich, ganz klar. Genau. Und es ist auch eine gute Anregung, dass man einfach mal seine eigenen Handlungen hinterfragen sollte.
Ja, danke Frau Janek für diesen Anruf und aus dieser Frage, was ist das Ziel deines Lebens, ist ja wirklich ein großes Konzept geworden. Frau Altmann, ich würde gerne noch mal ein Stichwort aufgreifen, das hat auch in dem Gespräch von Frau Kunert eine Rolle gespielt, die Kraft, aus der wir leben. Sie haben ja in Ihrem Buch mit dem Stadtplan des Lebens auch diese Orte der Kraft, die wir brauchen. Da ist ein Stadtpark, da ist manchmal auch nur eine Bank im Grünen.
Genau, ja.
Das ist ja durchaus wichtig, diese Orte zu haben und auch sich klar zu machen, wo die sind.
Richtig, ja. Das sind, ich nenne es auch die Quellen des Lebens. Das ist eben einmal die Bank im Grünen und es ist auch das Gewässer. Also das Wasser ist ja für uns überlebensnotwendig. Das sind Ressourcen, die wir als Menschen brauchen, aus denen wir schöpfen. Und das sind eben Orte, die wir im Leben auch benötigen. Also wenn ich keinen Ort habe, an dem ich mal auftanken kann und an dem ich entspannen kann, dann wird mein Hamsterrad immer weiter rödeln und irgendwann werde ich eben ausgepowert sein. Das ist eben auch ein Appell darauf zu achten, dass man eben sich selber nicht aus den Augen verliert und da sich damit beschäftigt, wo kann ich meine Ressourcen wieder auftanken.
Aber kann es sein, dass wir gerade diese Orte am ehesten übersehen?
Das kann passieren. Mhm. Es gibt aber erstaunlich viele Menschen, die haben diese Orte, die tragen sie vielleicht auch in sich. Das die Kraftquelle kann auch eine Meditation beispielsweise sein, das kann eine Atemübung sein, das kann ein Spaziergang sein. Das sind vielfältige Formen, die das sein können. Es gibt erstaunlich viele Menschen, die wissen, wo diese Kraftquellen sind und sie nutzen sie auch.
Orte der Kraft sind wichtig für uns im Leben. Was im Leben wichtig ist, ist unser Thema heute in der Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag in HR2 Kultur. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Frau Wagner. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ja, Frau Wagner.
Was wollen Sie uns erzählen? Was können Sie erzählen, was Ihnen wichtig ist?
Ich verfolge ja die Sendung jetzt schon und muss sagen, es ist schon vieles gesagt worden, was mir auch wichtig ist. Nun bin ich also weder religiös bin ich nicht. Ich bewunderte die Frau, die den Pilgerweg gegangen ist und die Meditation und Ruhe haben in ihrem Leben. Bei mir ging es eigentlich immer eher turbulent zu. Als Kind aber habe ich immer geträumt. Ich wollte immer unbedingt einen Hund, ein Pferd und in der Natur leben, am liebsten nach Kanada auswandern. Und mein Lebensmotto ist eigentlich, ja, lebe deinen Traum, glaub an deine Träume und irgendwie wird sich das schon finden. Und man muss nicht perfekt sein, ich bin selber alles andere als das, aber ich engagiere mich sehr im Umweltschutz, jetzt seit über 40 Jahren. Als ich Mutter wurde, da wurde mir bewusst, wie zerbrechlich unsere Welt ist und dass ich etwas tun muss, um Kindern auch eine Zukunft zu ermöglichen. Ja, diese Fridays for Future-Bewegung, die hat uns wieder Mut gemacht. Also ich bin wirklich sehr lange schon engagiert und mit meiner Freizeit, ich bin noch berufstätig, bin ich also ehrenamtlich im Nationalpark in Hessen im Kellerwald unterwegs und führe da teilweise Gruppen und Kinder auch oder Familien. Und das Lebensmotto ist mir so gerade so eingefallen. Ich habe mal auf einer Kirchentür gelesen den Spruch, ich glaube, der ist von Martin Luther. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Und vielleicht ist es das, also dass ich Kindern auch Mut machen möchte, dass man ein Recht hat, da zu sein. Wir haben ein Recht, fröhlich zu sein und Fehler zu machen. Es kommt nicht darauf an, perfekt zu sein. Jeder hat irgendetwas, was ihn stark macht und was wertvoll ist, womit er anderen auch nützlich sein kann. Und ja, die zusammen, also mit Kindern in der Natur zu sein und auch Kinder mit Tieren zu arbeiten. Ich habe also selber Islandpferde und habe auch Kinder zu Islandpferden gebracht. Und dabei stand nie die Leistung, dass besser werden als andere im Vordergrund, sondern sich mit den Tieren ja, in einer Umwelt zu bewegen, wo wir füreinander da sein können und das wertschätzen, ja. Also auch mit dem Gegenüber zu gucken, wo steht der oder wo steht dieser Mensch, wo steht dieses Tier, was kann ich mit ihm tun? Und wenn ich einem Tier ins Auge schaue, wenn ein Hund mich ansieht oder mein Pferd, dann sehe ich die Seele darin und dann sehe ich, dass wir auch ein Teil sind. Da ist etwas, was uns verbindet. Und dieses zu vermitteln und auch zu empfinden in der Natur, die Ruhe im Wald aufzutanken, da bin ich dann so selber auch im Flow. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut auch weitergeben. Und was mir ganz wichtig ist, loslassen können, sich nicht sein Herz an Dinge hängen, sondern an Beziehungen. Ja, und was die Vorrednerin mit der Waschmaschine sagt, das hat mich sehr beeindruckt, das ist eben genau das. Also das Geld regiert leider die Welt und gerade Fanatismus und Religionen haben so viel zerstört, davon kann ich mich nur abwenden und sagen, ja, das ist es nicht.
Ja, vielen Dank, Frau Wagner. Sie haben ja sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Zunächst haben Sie gesagt, lebe deinen Traum. Das war immer so von Kind an Ihr Motto. Und da geht es ja darum, das beschreibe ich auch in meinem Buch Stadtplan für ein gutes Leben, dass man eben, wenn man Träume hat und die Träume einen nicht verlassen, dass man auch versuchen sollte, sie umzusetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch hat Träume, Wünsche, Hoffnungen. Wenn wir das nicht mehr haben, dann ist irgendetwas abgestorben in uns. Aber viele verwirklichen das nicht. Und es scheint so, dass sie auch ihren Traum verwirklichen konnten. Der zweite Aspekt ist, dass sie sich sehr um die Natur kümmern, also um den Erhalt der Natur, um Tiere und um Menschen natürlich. Also, dass sie Menschen auch bestärken, die Kinder bestärken. Das sind sehr, sehr viele Aspekte, die sie benannt haben und die natürlich alle sehr, sehr wichtig sind, um ein gutes und auch ein sinnvolles und zufriedenstellendes Leben zu führen. Und insofern ist es sehr schön, wie Sie das schildern und ermutigend für andere Menschen auch.
Ja, ich denke, ja. Und dabei nicht die Fröhlichkeit, sondern die Unbeschwertheit auch zu behalten. Ne? Man kann ja auch wirklich fast verzweifeln an dem Weltgeschehen und viele haben eben gar keine Hoffnung oder haben Angst, ne? Was soll auf uns noch alles zukommen. Aber ich bin jetzt hier und das ist eben wichtig und nicht allein zu sein, sondern mit anderen und Mitgefühl, Hilfsbereitschaft haben und gucken, was kann man machen. Und man kann in jeder Situation etwas tun
so
und noch verbessern.
Ja.
Nie aufgeben.
Ja. Ne? Das ist das, was einem manchmal in Deutschland besonders auffällt, dass wir, also die wir doch sehr im Wohlstand leben und viele Möglichkeiten haben, dass es hier bei uns doch vieles beklagt wird. Und insofern ist also der Blick darauf, was uns geschenkt worden ist und was wir an Positivem haben, ist ganz wichtig. Und vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Ich danke auch für diese tolle Sendung.
danke, Frau Wagner, ein für gutes Ihren neues Jahr. Anruf. Und bleiben Sie noch bei HR2 und haben Sie einen schönen Abend. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Walter. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Auch. Mein Beitrag ist eigentlich, also wo es um den Sinn des Lebens geht, das hängt mit meiner beruflichen Orientierung zusammen. Ich arbeite für die biologische Landwirtschaft und das schon seit mehr als 40 Jahren. Und das ist mir einfach ganz wichtig. Und wir haben einen Bioladen, eine Mühle und eine Gastronomie. Und ich muss sagen, also ich könnte jetzt nicht in einem normalen Supermarkt arbeiten und dort Waren verkaufen, weil das für mich überhaupt keinen Sinn macht. Die biologische Landwirtschaft ist für mich ganz wichtig und ganz voller Sinn, weil, wie man ja jetzt auch merkt, weil sie halt auch für das Klima gut ist. Und ich habe das erfahren während meiner Ausbildung. Ich habe vor dem Studium eine Lehre gemacht auf dem Bauernhof im konventionellen Bereich. Und ich weiß, was da alles gespritzt und gedüngt wird. Das ist also für mich ganz wichtig, diese Form der Landwirtschaft nicht zu unterstützen. Und ich verstehe nicht, warum die Politiker das nicht kapieren, dass einfach für den Erhalt der Vielfalt und auch der CO2-Reduktion die biologische Landwirtschaft nicht mehr gefördert wird. Mhm.
Frau Walter, wenn Sie sagen, seit schon gut 40 Jahren betreiben Sie das, dann sind Sie ja im Grunde Pionierin gewesen. Da war das ja noch nicht so verbreitet. Ne? Wie,
das ist richtig.
Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie gesagt haben, das ist für mich wichtig, das will ich in meinem Leben umsetzen?
Ja, wie gesagt, ich habe eine Ausbildung auf einem Bauernhof gemacht als landwirtschaftliche Gehilfin. Der Hof hat damals noch konventionell gewirtschaftet. Wir hatten aber in der Berufsschule die niedrigsten Ausgaben bereits für Düngemittel und Pflanzenchemie. Und mein Bauer hat 2 Jahre, nachdem ich fertig war mit der Lehre, hat er auch umgestellt auf biologische Landwirtschaft. Also ich weiß einfach, was in der konventionellen Landwirtschaft alles gespritzt und gemacht wird. Und das war für mich der Auslöser zu sagen, dass das will ich nicht. Ne? Also das schadet einfach auch dem Boden, der Pflanzenvielfalt und allgemein den Lebewesen und nicht zuletzt auch den Menschen, dadurch, dass man eben diese ganzen Giftstoffe mit sich aufnimmt.
Mhm. Mit wie viel Widerspruch oder Widerstand haben Sie da zu tun haben müssen, um so ein Lebensmotto oder etwas, was Ihnen wichtig ist, auch durchhalten zu können?
Das war am Anfang nicht ohne. Ja, da wurden wir tituliert als grüne Spinner und geht doch zurück in die Steinzeit und so weiter. Also das mussten wir uns anhören in der Zeit.
Aber Frau Walter, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche. Sie sind aber auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Beständigkeit und Beharrlichkeit etwas bewirken können. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie eben mit betrachten, warum die Politik nichts daran tut, warum die Politik eben festhält auch an Verwendung von Düngemitteln und so weiter. Ja. Aber Sie zeigen ja, dass man im Kleinen, auch als Einzelperson oder als kleine Gruppe, vielleicht etwas tun kann, ja. Und Beharrlichkeit und dabei bleiben, wenn man etwas für sinnvoll erachtet, das ist schon sehr wichtig. Und ganz langsam, ganz allmählich können wir doch hoffen, dass sich vielleicht auch ein Umdenken in der Politik breit macht. Ja. Das wird nicht von heute auf morgen erfolgen, aber die Anstöße, die kommen von einzelnen Personen oder einzelnen Gruppen, sind ja sehr wichtig, auch dass das Denken mal eine andere Richtung annimmt. Und ich glaube, da ist dann Ihre Initiative doch ein gutes Beispiel dafür.
Ja, das ist richtig. Also man muss auch sagen, die Bewegung allgemein biologische Landwirtschaft hat ja im Laufe der Jahrzehnte wirklich an Zuwendung,
Bedeutung
zugenommen.
Und Gewicht auch.
Ja. Ja. Und ich habe noch einen sehr schönen Satz von Václav Havel, der dazu passt. Also der hat mal gesagt, Hoffnung ist etwas anderes als Optimismus. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Ganz egal, wie es endet.
Ja, ja.
Und das ist für mich eigentlich so ein ganz wichtiger Spruch, weil es ist nicht so einfach, so zu leben, auch aus finanzieller Hinsicht nicht, weil Sie wissen, dass Bio-Lebensmittel eine ganze Ecke teurer sind.
Ja.
Und auch in der Gastronomie verwenden wir Bio-Lebensmittel. Und wenn ich in der SB-Union oder sonst wo einkaufe, das ist wesentlich billiger. Und von daher sind wir finanziell immer so ziemlich knapp am Rande. Aber es macht für mich Sinn, egal
ja, und das
wie
ist das eben sehr gut, dass Sie dabei geblieben sind. Und ich denke, Sie stellen wahrscheinlich schon fest, dass im Laufe dieser langen Jahre, die Sie das machen, doch immer mehr Menschen auch dieses Bewusstsein haben und bereit sind, etwas mehr auszugeben für die biologischen Lebensmittel.
Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist natürlich die Konkurrenz jetzt durch die ganzen Supermärkte, die allmählich auch auf den Trichter kommen. Aber das eher als Greenwashing nehmen und nicht aus Überzeugung heraus, das macht uns natürlich, da müssen wir auch schon wieder kämpfen. Ne? Das ist halt, ja, das ist alles nicht so einfach.
Frau Walter, ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie uns davon berichtet haben und auch nochmal diesen wichtigen Aspekt im Beruf gerade etwas Sinnvolles zu tun und zu bewegen. Danke für Ihren Anruf.
Vielen Dank und alles Gute.
Frau Altmann, das wollte ich nämlich gerade nochmal aufgreifen. Der Ort des Berufes, also sagen wir mal ein Bürogebäude, das gehört natürlich bei Ihnen auch in den Stadtplan hinein. Und da ist das eine ganz wichtige Frage. Wie sinnvoll erlebe ich das, was ich da tue?
Ja, ne? Ja. Also das ist für mich auch eine ganz wichtige Architektur hier in meinem Stadtplan für ein gutes Leben. Das Bürogebäude habe ich das genannt. Und das ist der Platz, an dem ich meiner Tätigkeit, meiner Arbeit nachgehe. Viele Menschen sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Es gibt aber auch zahlreiche Menschen, die sehen das, was sie tun oder tun müssen, nicht als sinnvoll an. Und das ist dann ganz schwierig, wenn ich jeden Tag etwas machen muss, was ich nicht als sinnvoll erachte, dann muss ich ja immer wieder innere Widerstände überwinden und das zermürbt. Also wir kennen den Begriff Burnout. Vielfach entsteht das eben auch, weil Menschen Tätigkeiten nachgehen müssen, die sie als sinnlos erachten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ich mir auch immer wieder mal überlege, ob das, was ich beruflich tue, ob das Sinn für mich macht. Ob das mich nicht nur, dass es mich zufrieden macht, sondern ob es sinnvoll ist. Für mich, aber vielleicht auch für die Gesellschaft. Was bringt das der Gesellschaft? Was bringt das den Mitmenschen? Und das ist ein wesentlicher Aspekt, weil wir ja sehr viel Arbeitszeit auch haben. Ja. Also das ist wichtige Lebenszeit. Und wenn ich die vergeude mit Dingen, die ich für sinnlos halte, das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Was ist mir wichtig, unter anderem im Beruf? Eine gute Frage, drüber nachzudenken. Unser Thema heute, wir schauen so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf das Leben, haben uns anregen lassen von dem Buch Stadtplan für ein gutes Leben von Petra Altmann. Und da will ich nochmal darauf eingehen, was man in der Stadt nicht so gerne hat, sind die Baustellen. Aber die tauchen bei Ihnen im Stadtplan für ein gutes Leben auch auf, Frau Altmann.
Natürlich. Wir kennen das doch. Wir haben es doch sogar im umgangssprachlichen Gebrauch. Da habe ich noch eine Baustelle, heißt es doch manchmal. Ja. Und Baustellen gehören natürlich zu jedem Leben. Wir sind immer wieder am Abreißen, wir sind am Renovieren, wir sind am Neuaufbauen, am Ergänzen und so weiter. So ist das Leben eben, wenn es lebendig ist. Ja. Das ist etwas ganz Normales und Natürliches, weil wir ja auch immer vorwärts gerichtet sind und nicht im Status quo verharren wollen. Also zumindest, wenn wir ein aktives Leben führen möchten. Das heißt, wir sind ständig irgendwo am Verändern und wenn wir das feststellen, dann sollte uns das keine Angst machen, denn das ist ganz normal. Jeder kennt es auch von der eigenen Stadt oder von der Autobahn, von irgendwelchen Straßen. Da gibt es eigentlich auch so gut wie nie einen Baustillstand, sondern es wird immer wieder was Neues gemacht. Das heißt, es gibt immer wieder auch Baustellen.
Und es sind ja, wenn ich etwas neu mache, umbaue, verändere, da drückt sich ja oft auch so eine Sehnsucht aus. Was möchte ich ändern, weil es mir doch auch wichtig ist?
Natürlich. Einerseits ist es die Sehnsucht, andererseits ist es aber auch das Feststellen, vielleicht ist dieser Bau jetzt, den ich in meinem Stadtplan habe, gar nicht mehr so in dieser Form für mich wichtig. Oder ich möchte ihn ersetzen durch einen anderen Bau. Vielleicht reiße ich was ab, weil dieser Bau jetzt zu groß geworden ist oder keinen Platz mehr in meinem Leben hat. Es soll etwas Neues entstehen. Das ist ein ständiger Prozess und das ist auch gut so. Insofern ist es nichts Erschreckendes, sondern ganz normal.
Denn das heißt auch, Unvollendetes, Unfertiges kann auch da sein. Wir haben jetzt 2 Stunden lang eigentlich darüber gesprochen, dass ich mir klar mache, was ist wichtig im Leben. Aber es muss nicht immer alles fertig und spruchreif sein.
Nein, es muss auch nicht perfekt sein. Mhm. Ja, es kann auch mal eine Mauer vielleicht ein bisschen schief sein oder das Fenster nicht so ganz dicht. Das ist auch ganz normal, denn welches Leben ist schon perfekt? Mhm. Ja? Wenn man das als perfekt empfinden würde, dann würde das bedeuten, da geht jetzt nichts mehr weiter. Ich will diesen Status quo erhalten. Und das ist nicht lebendig. Das ist kein Leben, das nach vorne gerichtet ist.
Frau Altmann, am Ende dieser Sendung verlassen wir mal so unsere geistige Stadt, über die wir uns diese Sendung gebeugt haben. Da gibt es eine Ausfallstraße, die führt irgendwo anders hin.
Genau. Naja, die Ausfallstraße ist natürlich der Weg in die Zukunft. Denn auch darüber sollte ich mir mal Gedanken machen. Wo soll es denn hingehen in meinem Leben? Was möchte ich noch erreichen? Was möchte ich umsetzen? Wir haben vorhin auch mal kurz über Träume gesprochen. Ja. Welchen Traum möchte ich noch verwirklichen? Und diese Ziele, die sollte man sich immer wieder setzen. Allerdings möchte ich dafür plädieren, dass man sich da nicht zu viele Ziele setzt, sondern eins nach dem anderen und sich auch Zeit gibt. Weil wenn wir uns zu viel vornehmen, das wissen wir alle, dann wird wahrscheinlich nichts auch wirklich zu Ende geführt werden, weil wir uns verzetteln.
Das wollte ich gerade nachfragen, weil gerade so der 1. Januar ist ja so klassisch der Tag für die guten Vorsätze.
Genau, ja.
Die werden ja leicht belächelt, weil es immer dann schon heißt, am 2. Januar habe ich es schon wieder vergessen.
So ist es ja.
Im Grunde ist ja eine wichtige Frage, wie komme ich wirklich darauf, das zu klären, was mir wichtig ist, was ich umsetzen möchte.
Naja, wenn ich mit meinem Buch arbeite, dann werde ich das aufgrund der Fragen, die ich beantworte und die ich so nach und nach vielleicht mir erarbeiten kann, schon herauskristallisieren können, was ist das Wesentliche in meinem Leben. Und wenn ich das noch nicht erreicht habe, dann wäre die nächste Frage, wie könnte der nächste Schritt in diese Richtung sein?
Und haben Sie einen Tipp für uns, wie man dann dranbleiben kann?
Immer wieder mal innehalten und sich das anschauen. Wie hat sich der Stadtplan verändert? Hat sich da was getan? Bin ich auf diesem Weg gewesen? Bin ich in der Ausfallstraße in der richtigen Richtung unterwegs oder bin ich vielleicht abgebogen oder in der Sackgasse gelandet? Also das soll aber jetzt nicht nach einem großen Arbeitsprozess aussehen, sondern immer wieder vielleicht mal alle paar Monate den Blick darauf richten, damit man nicht frustriert ist, wenn man das wieder völlig aus den Augen verloren hat, was man sich eigentlich vorgenommen hat.
Und das durchaus spielerisch und kreativ, das haben Sie ja zu Beginn der Sendung gesagt. In der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag in HR2 Kultur, ging es heute darum, was im Leben eigentlich wichtig ist. Und wir haben uns anregen lassen von Dr. Petra Altmann. Sie ist Buchautorin und Beraterin. Uns anregen lassen, das eigene Leben in den Blick zu nehmen. Und für viele fängt das Jahr immer ja noch ein bisschen ruhiger an. Ist auch eine gute Gelegenheit, sowas mal zu machen. Das Buch von Petra Altmann heißt Stadtplan für ein gutes Leben, ein spiritueller Wegweiser. Es ist im Verlag Herder erschienen. Wer mehr wissen will, dem können wir auch die Homepage von Frau Altmann empfehlen. www.drpetraaltmann, jeweils mit Bindestrich dazu, drpetraaltmann.de. Auch im neuen Jahrzehnt, nein, wir haben noch neue Jahrzehnt, haben wir noch gar nicht, habe ich gelernt, auch in dieser Sendung. Also im neuen Jahr wünsche ich Ihnen anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.